Vom Buch Biblische Führung und Leitung. Heute das Thema Vorteile von dienender Führung. Ich lese mal diesen Vers, Kolosser 3, 23 bis 24. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus dem Herrn. Kolosser 3, 23 bis 24. Ein ganz inhaltreicher Text. Ganz stark. Hier ist die Rede von Lohn. Ein ganz wichtiges Wort. Aber es geht darum, dass wir Christus dienen. Vorteile von dienende Führung. Ja, dieser Ausdruck, dienende Führung, trifft man sehr, sehr oft, wenn man sich beschäftigt mit dem Thema Leitung und Führung in christlichen Gemeinden. Und mir selber war es schwer, dieser Ausdruck zu verstehen. Eine lange Zeit habe ich immer gedacht, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Wie kann man dienen und gleichzeitig leiten? Ne? Weil wer dient, er, kann man sagen, ist demütig, er hilft anderen, ne? Und wer leitet, er ist mehr so vorne, ne, und ist vor anderen Menschen. Und deswegen, wie passen die zwei Sachen zusammen? Hatten wir letzte Woche schon über die, was das bedeutet. Dienende Führung. Und heute werden wir die Vorteile eines solchen Führungsstils betrachten. Weil man sagt so, dienende Führung ist so ein Führungsstil. Es gibt ja der autoritäre Führungsstil und es gibt andere, ne, Führungsstile, verschiedene. Und der christliche Führungsstil sollte die dienende Führung sein. Der christliche Führungsstil. Das ist, klingt jetzt komisch, wenn ich sage, ja, lass uns mal so die Vorteile von der dienenden Führung betrachten. Aber ne, man könnte sagen, ja, das mit der dienenden Führung, das kann nicht funktionieren, wenn ein Leiter immer nur demütig ist, immer nur für alles Ja sagt oder sowas. Ne? Das heißt, so ehrlich hatte ich mir das damals so vorgestellt, dienende Führung. Ne? Aber so ist es nicht. Dienende Führung, das große Vorteil der dienenden Führung ist, dass dienende Führung funktioniert. Ja, Punkt Nummer 1. Funktioniert. Dienende Führung funktioniert und man sieht in einigen, ne, Regierungen zum Beispiel oder Unternehmen, dass auch Unternehmer, auch Politiker, einige davon verstanden haben, das Prinzip hinter dieser dienende Führung verstanden haben. Ich habe hier einen Satz geschrieben, was ein bisschen so, ne, mittelalterlich klingt, aber wichtig ist, dass wir die Botschaft dahinter verstehen. Lass uns diesen Satz zusammenlesen, aber nicht die Mikrofone aufmachen. Lass uns diesen Satz hier, was hier in den Kästchen ist, laut lesen, jeder für sich. Wenn es dem Volk gut geht, geht es dem König gut. Ne, so ein weltlicher Satz. Aber die Idee dahinter ist wichtig. Viele Könige, die haben gedacht, weißt du was, ne, das Volk ist da, damit ich es auspressen kann, aussaugen kann, es, ne, ausquetschen kann, alles was geht, ne, und für mich, alles für mich habe. Aber solche Regierungen, die gehen langfristig, mittelfristig geht das nicht gut. Wenn der König immer vom Volk immer nur abverlangt und plündert und raubt und, ne, alles für sich, ne? Und Regierungen immer nur Steuern verlangen, ne? Und das Volk am Rande des Hungerns und so, das, ne, kann nicht für immer gut gehen. Irgendwann wird es platzen, die Blase platzen. Und deswegen dieser Satz, wenn es dem Volk gut geht, geht es dem König gut. Viele Könige haben das verstanden. Damit es, ne, den Regierungen gut geht, muss es ja auch dem Volk gut gehen. Wenn ein König viele Steuern einnehmen möchte, ne, dann muss er das organisieren mit dem Ziel, dass das Volk finanziell viel Geld hat, ne, die Wirtschaft gut geht, dass die Firmen viel zu bezahlen haben, viel Steuern zu bezahlen haben, ne? Und nicht hier die Steuern erhöhen prozentual, 50% Steuern oder so, ne? Das geht nicht, ne? Deswegen weniger Steuern, aber mehr, ne, Wirtschaftsförderung. Und dann können die Firmen ja mehr Steuer bezahlen, weil sie mehr Umsatz gemacht haben, versteht ihr? Ne? Okay, und dieses Prinzip können wir ja in der Gemeinde anwenden. Und als Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, ne, hat er auch dieses Prinzip angewendet. Er hat, den Jüngern soll es gut gehen. Die Jünger haben sich, ne, schlecht gefühlt, unser Meister wäscht uns die Füße oder so. Aber das Prinzip dahinter, was hier sagt, wenn es den Jüngern gut geht, dann geht es dem Meister gut. Was würde es bringen, wenn es Jesus gut geht und seinen Jüngern am Rande des Verhungers sind? Versteht ihr, das wäre nicht gut. Und deswegen fördert Jesus seine Jünger, ehrt Jesus seine Jünger, dass sie sich besser fühlen, dass sie besser dastehen, dass sie sauber sind, dass sie gepflegt werden. Ne? Und wenn es ihnen gut geht, dann geht es der Gemeinschaft, ne? Der Gemeinde, das, ich sage Unternehmen in Klammern, das heißt, dass die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu, oder wie könnte man das nennen, was Jesus da gemacht hat, ne? Mit seinen Jüngern, seine Bewegung ist besser gegangen. Ja, und das gilt bis heute. Wenn es den Gemeindenmitgliedern gut geht, geht es der Gemeinde und ihre Leitung gut. Klingt vielleicht so ein bisschen, ne, kommerziell oder so, aber ich denke, dieser Gedanke kann uns helfen, zu merken, dienende Führung ist doch etwas Gutes. Wenn ein Gemeindeleiter denkt, ich bin ein Diener der Gemeinde, das heißt nicht, dass er sich hinlegt, damit die Mitglieder der Gemeinde ihn auf den Kopf treten. So. Nein, das bedeutet es nicht, sondern dass er versucht, die Gemeindemitglieder zu fördern, zu helfen und so, damit es ihm besser geht, geistlich, ne, und vielleicht auch finanziell oder so, ne. Und irgendwann kommt das wieder zurück, ne, wie ein Bumerang sozusagen. Das kommt wieder zurück. Was man anderen Gutes tut, kommt zurück. Und was man anderen Böses tut, kommt auch wieder zurück. Versteht ihr? Deswegen, die autoritäre autoritäre Regierungen, ne, die ernten irgendwann Rebellion, ne? Versteht ihr? Weil das Volk hält es nicht für immer aus, immer unterdrückt zu werden. Irgendwann explodiert das. Und wenn die Regierung, ne, die Menschen gut behandelt, nett behandelt und sie hilft, dann geht es allem gut. Und das Prinzip ist fantastisch. Vorteile von dienende Führung. Nummer 2, es fördert. Normale Führungskräfte, wenn sie an die Macht kommen, ich meine jetzt die Bösen, ne, oder die, ich könnte sagen, ganz viele Führungskräfte arbeiten noch in diesen, ne, autoritativen Führungsstil. Der Chef, ne, der hat das Sagen, er befehligt und die anderen müssen das tun. Ne, das ist der normale Führungsstil. Wenn sie an die Macht kommen, verteidigen sie ihre Posten mit aller Kraft, dadurch, dass sie versuchen zu hindern, dass andere wachsen. Ja, wenn jemand jetzt irgendeine erhobene Position in einer Firma hat, dann viele versuchen zu verhindern, dass andere ihre Position wegnehmen. Und wie machen das, ne? Wie das? Die haben viele, viele Methoden. Und eine ist zum Beispiel hier Klatsch und Tratsch, Verleumdung, ne? Interne Verleumdung in der Firma, Lügen verbreiten über mögliche Kandidaten. Und ich habe irgendwo ein Video geschaut, wo jemand so ein Buch kommentiert hat, über die Inkompetenten, die Regierung der Inkompetenten, der so zeigt, dass in vielen Firmen oder auch teilweise in der Regierung ganz, ganz viele Inkompetenten sind in hohen Posten, die aber diese Posten erreicht haben durch solche Methoden wie Verleumdung und da sich profilieren mit Lügen und sowas, ne? Und versuchen alle, die besser sind, kaputt zu machen. Versteht ihr? Wer jetzt einen hohen Posten hat und mehr, oh, guck mal, da ist einer sehr intelligent, er ist sehr gut in das, was er tut, Er könnte mich vom Thron werfen. Weißt du was? Ich mache den zuerst kaputt mit Lügen oder so. Verbreite Lügen um in der Firma, ne, und so weiter, da, damit er je nicht, ne, in meinen Posten kommt oder so. Das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Deswegen viele Firmen, die kommen nicht voran, die wachsen nicht, ne, weil ganz viele Inkompetenten da in wichtigen Posten sind und die Kompetenten, die was tun könnten, die werden unterdrückt, die werden, ne, kaputt gemacht, die werden mundtot gemacht. Ne. Sowas habe ich ja in meiner mein eigenes Leben sehr oft erfahren, ne, dass wenn die Leute merken, dass man etwas gut kann, ne, und sie beneiden uns und versuchen sie uns zu kaputt zu machen, damit, ne, das ist so böse, das ist so menschlich, aber leider ist das so in ganz ganz vielen Orten in der Welt und auch in den Gemeinden. Auch in den Gemeinden gibt's dann, ne, Pastoren, die denken, oh, guck mal, wenn der Älteste da noch ein bisschen die Bibel lernt, dann wird er mich vielleicht hier von meinem Posten werfen, dann werde ich nicht mehr gebraucht, dann werde ich gekündigt oder so. Deswegen, ne, weißt du was, ich versuche da das zu organisieren, dass er je nicht die Bibel lernt oder dass er je nicht weitergeht, dass er wirklich da stehen bleibt, wo er ist, dass er nicht wächst oder so, dass er, ne, so unten bleibt sozusagen. Und dass alle, sagen wir, die Gemeinde mit der ganz schön ignorant bleiben, damit der Pastor immer sein stark in sein, ne, Stuhl sitzt, ne, der Autorität. Ganz schlimm, versteht ihr? Das ist total schlimm. Und im Reich Gottes sollte das nicht sein. Sollte umgekehrt sein. Ein Gemeindeleiter, der soll die Mitglieder fördern, damit sie wachsen und damit es neue Führungskräfte gibt, entstehen. Und damit diese neue Führungskräfte neue Gemeinden gründen können. Deswegen ist ja das Beste, was eine Führungskraft tun kann, ist, andere Führungskräfte zu fördern. Das klingt jetzt ein bisschen so egoistisch. Nee, das Beste, was ja eine Führungskraft tut, ist, andere Menschen zu helfen, wenn sie nichts zu essen haben, wenn sie hungern, wenn sie Gebet brauchen. Ja klar, das alles ist wichtig. Aber ganz, ganz viele Führungskräfte, die machen das nicht, andere Führungskräfte zu fördern. Die machen das ganz bewusst nicht. Und das Reich Gottes wächst langsam, ich sage mal so, wenn ich jetzt alle Gemeinden der Welt addiere und dividiere, ne, das Reich Gottes wächst so ein bisschen langsam oder so. Und es könnte viel schneller wachsen, wenn, ne, die aufhören, die Gaben und Talente der anderen abbremsen. Damit aufhören würden und andere anfangen würden zu fördern, anderen Chancen zu geben, ihre Talente und Gaben einzusetzen und ihre Führungsqualitäten zu trainieren, dann würde das Reich Gottes in einem Jahr die ganze Welt, ne, erreichen. Deswegen, ich sage so, die dienende Führung, die fördert. Dienen, fördern ist dienen. Fördern, ne, wenn ich jemand zu jemand gehe und sage, ich will dich helfen, dass du wächst, dass du geistlich wächst, dass es dir geistlich besser geht, dass du deine Beziehung zum Herrn stärker wird und dass du später anfängst, deine Talente und Gaben auszuüben und dass du vielleicht später zu einem Diakon, ein Ältester wirst und so fördern. Ne? Das tut eine dienende Führung, weil wir dienen, wir helfen, wir fördern, dass die anderen Brüder und Schwestern stärker, ne, werden und wachsen. Ja. Wenn zum Beispiel eine Führungskraft, sei es in einer Firma oder in einer Gemeinde, versucht, andere abzubremsen, ihre Talente und Gaben, dann schadet das Unternehmen, die Gemeinde, dann schadet das, weil die Gemeinde abgebremst wird. Wenn jetzt in einem Unternehmen ein Mitarbeiter das tut, ne, dann wird das Unternehmen an dieser Stelle gebremst und es wächst nicht. Warum? Weil dieser Mensch, der das tut, der denkt nicht an das Unternehmen. Er denkt nicht, oh, dieses Unternehmen, unser Unternehmen ist so schön, so wichtig, das muss wachsen. Nein, der denkt, ich muss an meinem Posten bleiben und das Unternehmen kann von mir aus kaputt gehen sozusagen. Oder nein, nicht kaputt gehen, ansonsten verliere ich auch den Posten, aber nur so, ne, bleiben, wo es ist. Nicht mehr, ne, damit ich meinen Posten habe und dass es nicht gefährdet ist. Da steht hier, so jemand bremst das Unternehmen, dass das Unternehmen nicht mehr wächst. Und so in einer Gemeinde, wenn ein Ältester, Diakon oder Pastor andere abbremst, keine Chance schenkt zur Ausübung von Gaben und Talente, dann bleibt die Gemeinde, wo sie ist. Versteht ihr? Die bleibt immer, wo sie ist. Und viele denken, ah, toll, die Gemeinde, ne? ihr geht's nicht schlecht, weil sie ja nicht Mitglieder verliert, ne? Ja, aber sie könnte viele Mitglieder gewinnen, könnte, ne? Wenn man die Kräfte loslassen würde, die Menschen, die Talente und Gaben haben, auf die Menschen loslassen würden. Versteht ihr? Ihnen eine Chance geben. Und deswegen ist es ja so ein Gedanke um das Ganze. Wer denkt an das Ganze? Das Reich Gottes muss wachsen. Wichtig ist mir das Reich Gottes, dass es dem Reich Gottes besser geht. Egal, ob es mir besser oder schlechter geht. Versteht ihr? Dann müssen wir denken, das Reich Gottes muss wachsen. Deswegen muss ich Menschen fördern, damit das Reich Gottes wächst. Und das Interessante daran ist, wenn das Reich Gottes wächst, wenn dem Reich Gottes besser geht, dann geht es mir auch besser später. Das kommt zurück. Deswegen können wir in das Reich Gottes investieren. Und ne, wenn ein Pastor denkt, aber guck mal, wenn hier die Älteste wachsen und stärker werden im Glauben, ne, dann werden sie vielleicht merken, dass sie mich gar nicht brauchen, dass sie die Aufgaben alle alleine machen können, dass sie selber predigen können und so und werden mich kündigen. Aber das ist ein falscher Gedanke. Wenn eine Gemeinde viele, viele starke Älteste hat, das heißt viele Älteste, die ne, predigen können und gut leiten können und gut ihre Aufgaben erledigen können in der Gemeinde, dann wächst die Gemeinde und umso mehr braucht die Gemeinde einen Pastor. Versteht ihr? Ne? Das ist die Wahrheit. Wenn die Gemeinde stärker wird, dann braucht sie einen Pastor. Und nicht umgekehrt. Nicht, wenn die Gemeinde stärker wird, dann können wir den Pastor rauswerfen, weil so viele starke Älteste sind. Ne? Nein, weil es so viele gute Älteste gibt, ne, die brauchen jemand, die ihn leitet. Ne? Und deswegen, viele bremsen das Reich Gottes unnötigerweise. Die sollen sagen, ja Leute, lass uns hier unsere Diakone und Älteste und Mitglieder der Gemeinde hier fördern, dass sie wachsen, stärker werden und die Bibel besser kennen und ihr Glaube ausleben und das Wort Gottes gehorchen und viel beten und so weiter. Und die Gemeinde würde wachsen, ne, und das Reich Gottes würde wachsen und alle würden wachsen und sogar der Pastor würde geistlich wachsen und glücklicher sein, weil er sieht, dass die Gemeinde wächst und gedeiht und welcher Pastor freut sich nicht dabei? Eine alte Fabel kann dies verbildlichen. Irgendwann in meiner Kindheit habe ich diese Fabel gelesen oder gehört und die Botschaft dahinter ist, ne, ist sehr interessant. Botschaft dahinter. Die alte Fabel. Ein Mann schlief und im Traum wurde er von einem Engel in die Hölle geführt. Dort saßen traurige, hungrige Menschen, die um einen Topf voller Essen saßen mit sehr langen Löffeln. Aber sie konnten das Essen nicht zu sich nehmen, weil die Löffel so lang waren. Dann brachte der Engel den Mann zum Himmel. Dort sah er glückliche, satte Menschen, die um einen Topf Essen saßen. Alle waren satt, weil sie mit den langen Löffeln sich gegenseitig fütterten. Diese Fabel kann die Idee der dienenden Führung verbildlichen. Ihr merkt, die Situation ist die gleiche. Eine Gruppe Menschen um einen Topf essen. Alle haben lange Löffel, aber in der Hölle, ne, denkt jeder nur an sich. Ich muss sehen, dass ich das Essen in meinen Mund kriege. Aber das schaffen die nicht, weil die Löffel so lang sind. Ne? Und deswegen hungern sie. Ne? Und im Himmel, ne? Was machen die? Die stecken den Löffel im Topf und tun das Essen in den Mund von den anderen. Und so werden alle satt. Du hast die gleiche Situation, nur Die Lösung ist eine andere. Warum? Weil die Einstellung eine andere ist. Und so in einer Gemeinde. Wenn jeder in einer Gemeinde, jeder Mitglied, jede Führungskraft denkt, wie kann ich den anderen besser dienen, ne, dann geht es der Gemeinde immer besser. Weil jeder fragt den anderen, was kann ich für dich tun, was kann ich für dich tun, was kann ich... Und so, ne, tun alle etwas für andere. Aber wenn jeder in einer anderen Gemeinde, wenn jetzt, ne, da gibt's nur Leute, die das Gegenteil machen, die denken, was kann ich von dieser Gemeinde, ne, wie kann ich von dieser Gemeinde profitieren, was kann ich in dieser Gemeinde bekommen, ne, was bekomme ich in dieser Gemeinde und so. Und alle gehen so mit dieser Einstellung dahin, versteht ihr? Diese Gemeinde, ne, die wird ausgesaugt, sozusagen. Der Pastor wird ausgesaugt wie ein Schwamm, ne, und dann nach dem Gottesdienst ist er wie eine ausgepresste Orange. So habe ich mich gefühlt in vielen Gemeinden, wo ich gegangen bin, ne. Deswegen gehe ich in einen bestimmten Gemeinde nicht mehr, weil es war immer Pastor Dietz, danke, dass Sie predigen, dass Sie singen, dass Sie beten, dass Sie segnen, dass Sie alles machen. Und dass wir hier mit gekreuzten Armen uns, ne, berieseln lassen. Ne? Das heißt, ich habe gesegnet, gebetet, gepredigt, gesungen und alles Mögliche gemacht. Den Beamer eingestellt, die Lieder projiziert und alles. Ne? 3 Sachen gleichzeitig gemacht. Gitarre gespielt, Klavier gespielt, alles zusammen quasi. Ne? Nach dem Gottesdienst war es eine ausgequetschte Orange und alle haben, oh, wir sind so gesegnet, wir sind so voll. Ne? Versteht ihr? So geht das nicht, dass einer ausgepresst wird und die anderen gehen voll. Alle gehen voll nach Hause und einer geht leer. So geht das nicht. So ist das falsch. Auch der Pastor ist ein Mensch. Auch er braucht Erbauung. Auch er braucht eine Predigt hören. Auch er braucht jemanden, der ihn segnet, der für ihn betet. Und so verstehen wir auch, warum es ja einige, vor 2-3 Jahren gab es so eine Welle von Pastoren, die sich das Leben genommen haben oder so. Ich kann das ja teilweise nachvollziehen, ja, in solchen Gemeinden. Ne? Ich will erbaut werden, ich will wachsen in einer Gemeinde. Ich will zu einer Gemeinde gehen, wo ich gebe und bekomme. Geben und nehmen. Und wie passiert das? Wie in dieser Fabel, ne? Im Himmel. Alle mit einem langen Löffel da das Essen den anderen gegeben und so hat man dann auch selber bekommen. Wenn man anderen gibt, das kommt ja zurück. Nächste Überschrift. Wie können wir dienen? Dienen als Jünger? Ja, okay, wir reden über dienende Führungsstil, aber alle sollen dienen, alle Christen sollen dienen. Hier Matthäus 25, 40. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jeder Christ soll anderen dienen. Und wir hatten schon gelesen hier, Kolosser 3, 23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, alles für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wir dienen Jesus Christus in alles, was wir tun. Wenn wir andere Menschen dienen, dann dienen wir Christus. Aber als Führungskräfte ist das ja auch wichtig. Die Idee ist auch wichtig, dass wir dienen. Und viele Führungskräfte in der Bibel haben sich selber vorgestellt als Diener. Paulus, der hat gesagt, ich bin Diener Jesu Christi. Und ihr wisst schon von letztes Mal, was wir hier die Schulung gemacht haben, Führung und Leitung, die vorherige Schulung, da habe ich das erklärt. Diener, Übersetzung von Dulos. Dulos ist Sklave, Sklave Jesu Christi. Jakobus, Diener Gottes, das heißt Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christi. Simon Petrus, Diener und Apostel, das heißt Sklave und Apostel. Judas, Diener Jesu Christi, Judas, Sklave Jesu Christi. So haben sich die Apostel vorgestellt. Sich der richtigen Einstellung aneignen. Und wenn wir denken, ja, guck mal, was Jesus von uns verlangt, dass wir dienen, ne? Wie autoritär muss dann Jesus sein, dass er verlangt, guck mal, hier, meine Kinder, dient, ne? Schön hin, und ansonsten, ne? Werdet ihr bestraft oder so? Nein, nein, nein. Guck mal hier, Philipper 2, 5 bis 8. Die Rede ist über Jesus. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Philipper 2, 5 bis 8. Ganz wichtig. Auch Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat gezeigt, wie man das macht. Er geht vor uns. Er macht es zuerst, damit wir wissen, wie man das tut. Deswegen, dass die Lehre, das Gebot, dass wir dienen sollen, ist ja nicht ein Gebot, das sowas von oben nach unten kommt, wie ein König, der befiehlt, hier meine Diener, ihr müsst dies und das tun, sondern nein, das Gegenteil. Jesus hat uns das gezeigt. Er hat uns das vorgemacht. Er war im Himmel, er hatte alle Autorität und er ist von dort oben, sehr oben, weit oben runtergekommen. Wie jetzt, wenn ein König von England, sagen wir so, ein Volksmensch wird, sozusagen. Aber Jesus war noch, die Distanz noch ganz, viel, viel größer zwischen seiner Autorität und die Position, die er eingenommen hat. Wenn er sich so erniedrigt hat, vielmehr sollen wir uns erniedrigen, weil das zuerst einmal bedeutet, dienen, sich erniedrigen, andere Menschen helfen, andere Menschen unterstützen, andere Menschen etwas zugute kommen lassen. Priorisieren. Das andere, irgendwo steht es im Neuen Testament, die anderen wichtiger halten als sich selbst. Hier wieder so ein Kästchen. Bitte die Mikrofone nicht aufmachen, aber laut lesen mit mir diesen Kästchen. Wir dienen, weil wir lieben. Wir dienen, weil wir lieben. Wir lieben die Menschen und deswegen helfen wir sie, unterstützen wir sie. Das ist, bedeutet dienen, helfen, unterstützen. Das hat Jesus mit uns gemacht. Er liebt uns und deswegen rettet er uns, hilft er uns, weil er uns liebt. Und diese Liebe ist in unseren Herzen, weil Jesus hier wohnt. Jedes andere Beweggrund wäre Heuchelei. Ja? Wenn jemand sagt, ich diene, meinen Nächsten, weil es mir befohlen wurde und so. Das ist Heuchelei. Sachen zu tun, nur weil da es ein Gesetz gibt, das befiehlt. Das ist Heuchelei. Wir helfen den Menschen, weil wir sie lieben. Und wenn wir sie nicht lieben, dann bete dafür, dass du die Liebe bekommst für die Menschen, dass du die Menschen liebst, wenn du die noch nicht liebst. Ja klar, wenn man sich bekehrt, manchmal ist es nicht leicht, andere Menschen zu lieben. Weil sie, alle Menschen Probleme haben. Und alle Menschen, die, sind nicht leicht zu ertragen. Es gibt Menschen, die kompliziert sind und so. Aber lieben bedeutet, also was Jesus gemacht hat. Wir haben ja auch viele Probleme und Jesus liebt uns trotzdem. Wir sind ja auch sehr oft, wie kann man sagen, unerträglich. Vielleicht in unserem Zimmer oder so. Wenn Jesus in unserem Zimmer ist und wir ihm anschreien oder so, kündigt er die Freundschaft nicht mit uns, verstehst du? Ein dienender Führer baut seine Geführten auf. Er benutzt sie nicht für eigene Zwecke, sondern fördert ihr geistliches Wachstum. Er gibt, anstatt abzuverlangen. Das ist ja ein großer Unterschied. Wie betrachten wir die Menschen? Als Quelle von Sachen, die wir bekommen können? Oder denken wir zuerst, was kann ich meinem Nächsten schenken? Was kann ich meinem Nächsten zugute kommen lassen? Wie kann ich ihn auferbauen? Wie ist unsere Einstellung? Unsere ersten Ziele sollen werden, andere und dem Reich Gottes zu dienen, ein Segen zu sein. Sehr interessant, diese Aussage, die Gott zu Abraham gemacht hat. Ich werde dich segnen, sei ein Segen. Und wenn wir genau hingucken, denken wir, Gott verspricht etwas in der Zukunft. Guck mal, in ein paar Jahren werde ich dich segnen, aber jetzt musst du andere Menschen segnen. Warum? Versteht ihr, dass da ist eine Verknüpfung? Nur nachdem wir anderen segnen, das heißt helfen, dienen, kommt das zurück. Gib uns das Gott zurück, dass wir auch gesegnet werden und gedient werden. Das ist so ein Prinzip, ein biblisches Prinzip, ein nicht nur biblisches, das ist ja ein Prinzip, allgemeines Prinzip der Saat und Ernte. Man erntet immer, was man sät. Wenn eines wahr ist, es gibt ja ganz viele Sachen, die wahr sind, aber nur lass mich das so mal ausdrücken. Wenn eines wahr ist, dann ist das. Alles, was man sät, das erntet man. Und ich hoffe, ihr habt da zu Hause Amen gesagt. Alles, was man sät, das erntet man. Und wenn wir Segen säen, Dienst säen, dann werden wir Segen und Dienst ernten. Ganz normal, ganz logisch. Versteht ihr? Und deswegen sagt Gott zu Abraham, ne? Ich werde dich segnen, aber sei ein Segen. Diene und du wirst gedient werden. Hier, 1. Petrus 5, 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Sich demütigen, damit Gott uns erhöht in der richtigen Zeit. Halleluja. Was können wir noch machen, um anderen Menschen zu dienen? Hier Empathie, empathisch sein, mitfühlen mit den Leidenden leiden. Römer 12, 15, der berühmte Vers, ne? Weinen mit den Weinenden. Ne? Ganz wichtig, wenn jemand anderes ein großes Leid erfahren hat, was ja uns nicht betrifft. Aber was betrifft ist, dass mein Nächster leidet, ne? Dann kann ich mich neben ihm stellen und mit ihm weinen. Wenn mein Nächster vielleicht seinen Vater, seine Mutter verloren hat und weint, aber ich habe mein Vater, meine Mutter in diesem Moment nicht verloren, aber weil er weint, stelle ich mich neben ihn und weine auch. Oder drücke meine Gefühle aus. Oder bin bei ihm oder umarme. Das heißt Empathie, empathisch, mitfühlend sein. Das ist eine Art, wie man anderen Menschen dient. Nächster Punkt, Gehorsam. Gehorchen, Gott gehorchen. Wer leitet, hat Autorität. Aber steht gleichzeitig unter Autorität. Das ist immer so. Auch der Bundeskanzler hat jemand über ihn. Und das ist Gott. Will ja nicht in Politik diskutieren. Will ja keine Politik diskutieren. Aber ich sage mal so theologisch gesagt. Ne? Jeder König hat einer über ihn. Und jeder Prinz und jeder Ministerpräsident und jeder Minister und jeder Abgeordnete hat immer jemand über ihn, und ein Pastor einer Gemeinde hat den Präses des Verbandes über ihn, und die Ältesten haben den Pastor, und die Mitglieder der Gemeinde haben die Ältesten und so weiter, etc. pp. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir möchten, dass unsere Autorität respektiert wird, dann müssen wir auch lernen, die Autorität respektieren von denen, die über uns sind. Wenn wir die Autorität nicht respektieren von denen, die über uns sind, ne, dann ist es ja unlogisch, Heuchelei, wenn wir von unseren Untertanen oder unseren Geführten verlangen, dass sie tun, was wir ihnen sagen. Deswegen ganz wichtig, Gehorsam. Hebräer 5, 8. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Hebräer 5, 8. Und Philippa 2, die Verse 5 bis 8 haben so geholfen, dieses Thema zu besprechen. Und hier der Vers 9, der redet über Heiligung, für die Sünde und Ego, für Ich sterben. Das Ich und die Sünde im eigenen Leben kreuzigen, damit die Liebe zu Gott und zum Nächsten erwachen kann. Merkt ihr, wie diese zwei Sachen sich ausschließen? Wenn jemand egoistisch ist, wenn jemand erfüllt ist mit Selbstliebe, dann ist es ihm schwer, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Deswegen, damit wir den Nächsten lieben und dienen, müssen wir uns selbst zur Seite schieben, die Prioritäten anders setzen. Entweder bin ich selbst für mich die Priorität oder die anderen sind für mich die Priorität. Das kann nicht gleichzeitig sein. Es gibt viele, die diesen biblischen Vers ganz stark verdrehen. Folgender biblischer Vers, was sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was bedeutet, liebe den Nächsten. Liebe den Nächsten, das ist Die Botschaft dieses Verses, liebe den Nächsten wie dich selbst. Das ist die Botschaft dieses Verses, liebe den Nächsten. Und was bedeutet dieses wie dich selbst? Das ist ja nur, das zeigt uns, wie wir den Nächsten lieben sollen. Aber es gibt Leute, die das drehen und wenden und sagen, man muss sich selbst lieben. Das sagt der Text nicht. Man muss sich selbst lieben. Was hinter dem Text steht, ist, dass jeder automatisch sich liebt. Und wir uns zu viel und zu sehr lieben. Alle Menschen lieben sich zu viel. Das ist das Problem der Menschen. Der Egoismus, das ist das Problem, dass die Menschen sich zu viel lieben, zu sehr selbst lieben. Und Jesus sagt, du musst den anderen lieben. Das ist die Botschaft. Liebe dem Nächsten. Was ja nicht bedeutet, dass man sich selber Schaden zufügen soll. Nein, das heißt es nicht. Ne? Heißt es nicht, wenn ich jetzt den anderen liebe, muss ich mich selbst hier auspeitschen oder so. Nein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Versteht ihr? Mir muss es ja ein bisschen gut gehen, damit ich anderen Menschen helfen kann. Wenn ich selber krank bin, wie kann ich anderen helfen? Ne? Versteht ihr? Okay. Aber es geht darum, den anderen zu dienen, den Nächsten und die Brüder und Schwestern zu dienen. Darum geht es. Und deswegen ist die Heiligung wichtig, dass wir die Sünde und den Egoismus kreuzigen. Das heißt, vernichten, löschen, damit Raum ist in uns für die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Die letzte Seite, da kommen wir schon langsam zum Ende, Großzügigkeit. Ist ja auch eine Art, wie wir dienen können, indem wir großzügig sind. Was bedeutet, großzügig zu sein? Dass es uns leicht fällt, andere zu beschenken. Das ist Großzügigkeit. Und Gott ist großzügig. Ihm fällt es leicht, andere zu beschenken. Gott ist Geber aus seiner Natur heraus. Und wir als seine Kinder sollen es widerspiegeln. Jesus beschenkt uns so reichlich aus seiner Gnade heraus. Wir haben nichts verdient. Diese Geschenke, die er uns gibt, die Errettung, die Vergebung und die Freude und so weiter, haben wir nicht verdient. Aber er schenkt uns sie aus Gnade. Das gleiche Prinzip werden wir anwenden als seine Nachfolger. Matthäus 10, 8. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige. Weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Matthäus 10, 8. Es gibt Menschen, die das falsch verstehen, die denken, Gott mag schenken. Gott, ne, er ist ein Gott, der viel schenkt. Und dann denken viele, toll, so ein Gott brauche ich. Gott, hier damit, ne? Willst du mich beschenken? Halleluja, hier. Meine Arme sind offen und mein Wohnzimmer ist groß, fülle alles mit Geschenke. Aber darum geht es nicht. Wenn wir merken, Gott, er ist so voll mit Großzügigkeit, das soll uns anstecken, dass wir denken, wenn Gott so ist, dann soll ich das auch sein. Und auch dieser Vers, was auch ich sehr lange Zeit nicht richtig verstanden habe, irgendwann habe ich das kapiert, als Paulus sagt, die Gnade Gottes sei mit euch. Verstehen viele? Ne? Oh, die Gnade Gottes soll mit mir sein. Paul, hier, gib mir die Gnade, gib mir die Gnade. Aber das bedeutet der Vers nicht, sondern der Vers bedeutet, Gott ist gnädig, das heißt, er beschenkt Menschen. Er liebt es, Menschen zu beschenken. Und deswegen, dass diese Einstellung soll mit euch sein, dass ihr auch es liebt, anderen zu beschenken, gnädig zu sein. Wenn es heißt, die Gnade Gottes sei mit euch, bedeutet, seid gnädig. Konntet ihr das kapieren, verstehen? Empfängt die Einstellung Gottes. Weil Gott gnädig ist, seid, diese Gnade soll mit euch sein, so dass ihr gnädig seid. Und nicht sagen, Gott, hier, ich will Gnade von dir, ne? Wie dieser Diener, der da der König die 10.000 Talente vergeben hat und nachher seinen Mitdiener ins Gefängnis werfen ließ, wegen 100 Denare. Ne? Er hat genau das gemacht. Oh, danke, König, für die 10.000 Talente, die du mir vergeben hast. Ne? Und dann den anderen hier, ne? Werft ihn ins Gefängnis, weil er die 100 Denare, das heißt ganz, ganz wenig Geld, mir nicht zurückbezahlt hat. Und deswegen hat Jesus gesagt, so geht das nicht, so geht das nicht. Wenn der König gnädig ist und 10.000 Talente, das heißt sehr, sehr viel, viel, viel Geld vergeben hat, ne, dann soll diese Einstellung in seinen Dienern sein, auch so sein, so gnädig sein und andere vergeben. Und das ist der Punkt. Viel denkt Gott, ne? Er ist gnädig, Halleluja, gib mir her die Gnade, gib her, ne? Ich will sie brauchen und missbrauchen, ne? Für alle meine Zwecke, ne? Aber meinen Nächsten gegenüber, ne? Wenn er einen Fehler macht, dann sofort hier mit der Peitsche, ne? Das ist falsch. Wer so lebt, wer so denkt, wer so eingestellt ist, der ist falsch eingestellt. Der hat die Göttlichkeit nicht verstanden. Gott will uns anstecken mit seinem Wesen. Er will, dass wir ihm ähnlich sind. Und nicht in der Macht. Wir denken, oh toll, ich werde Gott ähnlich sein. So mächtig wie Gott und so schön wie Gott und so hoch, ne, so kräftig und so weiter. Ne. Aber darum geht es nicht, sondern seine Liebe, seine Gnade, so gnädig, so liebvoll zu sein wie er. Das wollen wenige. Ne. Versteht ihr? Ne? Hier, Apostelgeschichte 20, 35. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Apostelgeschichte 50, 35. Und viele würden sagen, nein, nehmen ist viel toller. Ne? Ein Geschenk zu bekommen ist viel schöner als ein Geschenk zu geben. So denken die meisten, oder würde ich sagen, ich weiß nicht, aber egal, ne? Versteht ihr? Jesus hat gesagt, geben ist glückseliger als nehmen. Beschenken ist glückseliger als ein Geschenk bekommen. Jetzt wieder so ein Kästchen, was wir zusammen lesen können. Nicht die Mikrofone aufmachen, aber zusammen lesen. Laut. Man verliert nie, wenn man schenkt. Man verliert nie, wenn man schenkt. Ganz wichtig. Ganz wichtige Wahrheit. Das ist eine Wahrheit, die Mathematik nicht erklärt. Die Physik erklärt das auch nicht. Die Physik sagt, ne, wenn etwas verloren geht oder wenn etwas, ne, weggeht, dann ist es weg. Dann ist es weniger. Aber Gott sagt, wenn du etwas anderem schenkst, dann hast du mehr. Halleluja. Schenken fördert bessere Beziehungen. Großzügigkeit offenbart sich vielfältig, wenn ein Führer seine Geführten vorbereitet, ausrüstet, lehrt, ermahnt und ermutigt, dadurch fördert er Wachstum. Jesus ist unser Vorbild in Sachen Großzügigkeit, sein Lebensstil, die Art, wie er mit seinen Geführten umging. Wir lieben, weil er zuerst geliebt hat. Wir führen, weil er zuerst geführt hat. Und wir sind großzügig, weil er zuerst großzügig war. Halleluja. Großzügigkeit, wie definiere ich Großzügigkeit? Großzügigkeit bedeutet, etwas zu geben, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten. Es geht nicht darum, um helfen und später es anderen vorzuwerfen, nach dem Motto, vergiss nicht, dass du mir etwas schuldest. Ne? Nein, das ist nicht die Großzügigkeit. Ne? Großzügige Führer bemühen sich, viele Menschen zu helfen, ermutigen, fördern. Sie wünschen, dass andere erfolgreich sind. Es bedeutet nicht nur Geld zu spenden, sondern sich selbst zu spenden. Sie wünschen, dass andere erfolgreich sind. Das ist kompliziert. Ne? Wenn jetzt ein Pastor eine größere Gemeinde hat als meine zum Beispiel und ankommt, guck mal, wow, toll, ist das nicht schön, wie die Gemeinde vom anderen, ne, so schön wächst und so und meine wächst vielleicht nicht so sehr. Und ja, viele würden an dieser Stelle sagen, oh nein, ne? Schlecht oder so, ne? Hoffentlich geht seine Gemeinde wieder kaputt oder so, ne? Einige würden an dieser Stelle so denken, aber ein wahrer Christ denkt, Halleluja, toll, das ist eine Gebetserhöhung. Bitte Gott, lass alle Gemeinden wachsen, von allen anderen Kollegen, Pastoren wachsen. Hm? Und wenn auch meine kleiner wird, egal, aber lass alle Gemeinden wachsen. Es bedeutet nicht nur Geld zu spenden, sondern sich selbst zu spenden. Ja, wenn jemand hier denkt, ja, Pastor sagt, wir sollen großzügig sein, das heißt, anderen Menschen, die hier etwas brauchen, etwas kaufen oder Geld geben, hier kauft ihr etwas oder so. Okay, es geht ja auch darum, wenn jemand hungert oder so, man sieht, wenn ein Bruder, eine Schwester hungert, Schwierigkeiten hat oder irgendwas braucht oder so, ne, dann sollen wir wirklich helfen mit Geld oder so. Aber es geht um mehr, ne? Es geht um eine Einstellung. Wie kann man das konkret machen? Ein paar Tipps, 6 Punkte. Die anderen priorisieren, Selbstvertrauen entwickeln, mehr Risiken eingehen, Bedürfnisse erkennen und handeln, kleine Sachen tun, anonym, in der morgigen Andacht über die Nächstenliebe nachdenken und Proaktivität steigern. All diese Punkte haben damit zu tun, wie kann ich meinem Nächsten besser dienen, wie kann ich ihn fördern, was kann ich tun, damit es ihm besser geht. Ich hoffe, lieber Teilnehmer, du hast erkannt, dass durch Dienen vieles besser wird. Die anderen werden geholfen, die Gemeinschaft wächst, die Liebe des Herrn spiegelt sich in uns. Amen, Halleluja. Und ich lese noch die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Wieso ist dienende Führung ein Mittel gegen Auflehnung? Nummer 2. Welche Lektionen können wir aus der Fabel der Löffel lernen? Und Nummer 3. Wie verstehst du den Satz, man verliert nie, wenn man schenkt? Amen. Halleluja. Gott segne euch.